Kerstin André schreibt, ihr ist zur Energielobby gewechselt. Gemeint ist damit das Unternehmen BDEW. Was ist das überhaupt ganz genau?
Das ist eben der Interessenverband der Energiewirtschaft. Da sind auch dann eben die großen Unternehmen drin wie RWE und Vattenfall. Genau, und die setzen sich eben für ihre eigenen Interessen ein, haben dann eben viele Leute, die da in Berlin sind und mit der Regierung sprechen und versuchen, die Gesetze zu beeinflussen.
Und was ist das Problem dabei, eurer Ansicht nach?
Ja, also für uns war das schon ziemlich heftig, eben rauszufinden, dass ausgerechnet aus Freiburg eine Abgeordnete 2 Jahre, nachdem sie in den Bundestag gewählt wurde, dann entscheidet, dass sie das eine gute Idee findet, jetzt für diese Leute zu arbeiten. Ich meine, viele von uns, gerade in Freiburg, sind auch in der Klimabewegung aktiv. Wir waren bei den Blockaden von Ende Gelände. Wir haben die Besetzung im Hambacher Forst unterstützt. Das ist eben, wir hatten Konfrontationen eben mit der Polizei, die halt für RWE diese Gebiete eben versucht hat zu räumen. Und es ist einfach total krass, dann zu erfahren, dass eben grüne Abgeordnete jetzt eben genau die Interessen dieser Unternehmenseigentümer vertreten in Berlin.
Jetzt hat sich die aktuelle Bundestagskandidatin aus Freiburg für die Grünen, Chantal Kopf, bei euch zurückgemeldet und sie verteidigt Kerstin André. Was sind denn ihre Argumente?
Also einerseits, glaube ich, war Chantal Kopf ziemlich getroffen davon, dass wir eben das als ein Verrat ansehen, als eine Käuflichkeit von Kerstin André und hat sie da in dem Bereich viel verteidigt. Was aber besonders krass war, war, dass Chantal dann eben am Ende auch meinte, dass diese Lobby eben auch viele Vorschläge für eine schnelle Energiewende macht. Genau, und ich glaube, dass sie das wirklich glaubt, dass die Energielobby eine gute Rolle spielt in den aktuellen Auseinandersetzungen rund um den ökologischen Umbau. Genau, und das ist einfach ja total spannend irgendwie, weil natürlich unsere Analyse eben ist, dass es genau diese Energieunternehmen sind, die seit mehr als 20 Jahren sich die ganze Zeit quergelegt haben, im Weg standen, verdrängt haben, auch vertuscht haben, wie katastrophal es eigentlich tatsächlich eben um das Klima bereits steht.
Nun äußern sich tatsächlich viele Energieverbände so oder werben auch in die Richtung, dass sie mehr auf erneuerbare Energien setzen würden. Und braucht man sie nicht einfach, weil sie eben die großen Player sind, weil der Strom einfach auf dem Weg über sie kommt? Und ist da nicht tatsächlich eine Kehrtwende zu sehen?
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall eine spannende Frage, ne? Ich glaube, dass sich da tatsächlich dann herauskristallisiert, wo die unterschiedlichen Strategien sind zwischen Grünen und Linken. Ich glaube, die Grünen setzen halt sehr auf eine Gesprächsstrategie und dass man versucht, Kompromisse zu machen, das Gespräch zu kommen mit der Wirtschaft. Ich glaube, sie waren lange sehr frustriert, dass sie eben nur mit Fingerspitzen angefasst wurden aus der Wirtschaft heraus. Und wir als Linke, die eben auch eine ganz starke Kritik am Kapitalismus haben, an einer Wirtschaft, die profitorientiert ist, wir wissen halt, dass Unternehmen interessieren sich nicht dafür, dass Leute in Bangladesch irgendwie permanent von Überschwemmungen getroffen sind. Sie interessieren sich dafür, ihre Profite abzusichern. Und es mag vielleicht sein, dass sie jetzt halt den Schuss gehört haben und merken, okay, da wird was kommen. Versuchen wir, diesen Umbau so zu überleben, dass der Staat sich darum kümmert, dass unsere Profite abgesichert sind. Wir halten es aber eben mit der Klimagerechtigkeit als Linke. Wir denken, das reicht nicht, dass wir sozusagen die Unternehmen in diese neue Zeit, in diesen Umbau begleiten und sie absichern, dass die Menschen dafür zahlen, dass die Unternehmen weiter Profite machen können, sondern wir finden es super wichtig, dass es eben Gerechtigkeit gibt. Denn seit mehr als 25 Jahren ist eben bekannt, dass wir mitten in eine Klimakatastrophe hineinfahren und die Unternehmen haben eben da nichts gemacht. Also ich zum Beispiel, ich war vor 6 Jahren in Nicaragua. Und das wirkt sich schon lange im globalen Süden aus. Also dort herrschte dann mehrere Jahre lang eine Dürre. Also der Zyklus des Wetters in Nicaragua war total durcheinander. Die Flüsse waren ausgetrocknet, die Bohnenernte war zusammengebrochen. Sie mussten aus Äthiopien Bohnen importieren. Also diese Katastrophe war schon längst da. Und trotzdem hat eben zum Beispiel gerade BDEW 2013, da gibt es einen Artikel vom Stern dazu, sich immer noch dafür eingesetzt, dass staatliche Gelder für Ökostrom gestrichen werden, Sie waren einfach total darauf aus, dass sie nicht benachteiligt werden gegenüber Ökostrom. Und ich finde, es ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit, dass gerade diese Unternehmen dann auch dafür zahlen, weil was sie getan haben in den letzten 25 Jahren, ist einfach ein Verbrechen. Also es ist ein Verbrechen nicht nur hier in Deutschland, sondern es ist ein Verbrechen gegenüber den Leuten im globalen Süden, die das halt alles ausbaden müssen, die aktuell einfach keine sicheren Wege haben, um eben in Gebiete zu kommen, in Staaten zu kommen, wo sie eben ein sicheres Leben haben, die denen ihre Existenzgrundlage entzogen werden. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass man im Kopf behält, es geht nicht einfach nur darum, irgendwie Klimaschutz zu gestalten, die Unternehmen umzubauen, sondern es ist halt eine Klimagerechtigkeitsfrage. Also soziale Sicherheit und Klima kommen immer zusammen und wir als Linke treten allen eben auch dafür ein, dass wir sagen eben auch, wir setzen uns gegen diese Unternehmen durch, wir kuscheln nicht mit denen, sondern wir haben eine ganz klare Analyse, wie diese Unternehmen drauf sind und werden da auch hart bleiben sozusagen.
Vielleicht kannst du die Klimagerechtigkeit, die du angesprochen hast, noch etwas ausbuchstabieren. Du hast jetzt konkret schon gesagt, die Unternehmen sollen zahlen für die immensen Schäden, die sie bereits angerichtet haben. Das ist jetzt eine Kompensation in die Vergangenheit hinein praktisch. Aber wie müsste auch eine Energiewende, eine Klimagerechtigkeit in der Zukunft aussehen, wenn sie eben nicht mehr über solche profitorientierten Energieunternehmen laufen würde und wenn sie globale Gerechtigkeit im Blick hat, eurer Meinung nach?
Also ich glaube, einen großen Unterschied, den man zum Beispiel sehen kann, ist, dass wir eben nicht so viel von einem höheren, generell höheren CO2-Preis halten. Das ist jetzt sozusagen eher so eine sehr deutschlandbezogene Forderung. Aber wir denken, dass es sozusagen fast eine kleine Katastrophe wäre, wenn eben dann die einfachen Menschen für den ökologischen Umbau zahlen müssen, wenn eben die Heizkosten steigen oder die Benzinkosten steigen. Und da sehe ich halt sozusagen einen starken Unterschied zwischen den beiden Parteien, also zwischen Grünen und Linken, dass die Linke da eben sagt, so kann das nicht laufen, weil wenn eben die einfachen Leute unten dafür zahlen müssen, für diesen Umbau, dann verlieren wir diese politische Unterstützung für den radikalen Umbau, den wir aktuell in der aktuellen Klimakrise brauchen. Wir brauchen da eben die politische Unterstützung dieser Menschen.
Also CO2-Bepreisung nicht, aber was stattdessen, was vielleicht wirkungsvoller und gerechter wäre, eurer Meinung nach?
Also es geht vor allem darum, jetzt einen radikalen Umbau zum Beispiel auch im Verkehrsbereich zu haben. Die Grünen, die regieren ja jetzt schon länger in Baden-Württemberg und ausgerechnet im Verkehrsbereich, also eigentlich dem Löwenanteil der Emissionen, so ungefähr ein Drittel des Ausstoßes in Baden-Württemberg, haben sie einfach nichts getan. Ich glaube, das haben sie ein bisschen aus den Augen verloren. Andererseits verteidigen sie eben auch die Interessen der Autoindustrie, die ja eben sehr stark ist hier in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Und wir fordern da eben, dass es einfach einen Strukturwandel gibt, einen systematischen Wandel, ein Angebot an die Menschen, in eine neue Zeit zu kommen, wo es eben keinen Individualverkehr mehr mit Verbrennungsmotor gibt, wo man eben nicht mehr fliegt, sondern in Hochgeschwindigkeitszügen, in Nachtzügen durch die Gegend kommt, wo eben nicht mehr irgendwie die Verbrenner subventioniert werden, sondern beispielsweise Lastenfahrräder, die aktuell noch nicht finanziell unterstützt werden, oder auch massiven Ausbau des Nahverkehrs. Wir als Linke fordern zum Beispiel auch, dass der komplett kostenlos sein soll. Das würde eben vor allem die unteren Einkommensschichten unterstützen. Und genau, das, soweit ich das sehe, findet sich das bei den Grünen nicht wieder, sondern ihnen ist ganz wichtig, dass sie eben nicht vorhaben, Kurzstreckenflüge zu verbieten. Sie haben da Angst, dass ihr bürgerliches Milieu da dann Schrecken bekommt. Sie fordern auch keinen kostenlosen Nahverkehr. Genau, und das wäre sozusagen ein Ansatz, dass der Staat sich eben darum kümmert, dass diese strukturelle Veränderung stattfindet, dass es eben einen Wandel gibt hin zu einer Verkehrswende, zu einer Energiewende. Und genau.
Wir haben jetzt diese Information überhaupt über eure Auseinandersetzung mit Chantal Kopf und mit den Grünen über eure polemische Wahlkampagne zum Lobbyismus von Kerstin Andrae über eine Pressemitteilung von euch mitbekommen. Da verweist ihr darauf, dass die Debatte unter Instagram stattgefunden hat. Und da zum Abschluss noch, also Instagram ist ja ein soziales Netzwerk, da muss man sich dann anmelden und bekanntlich auch allerhand an Daten preisgeben, um daran teilzuhaben. Warum laufen bei euch wesentliche Auseinandersetzungen dann hauptsächlich oder exklusiv auf so einem Kanal?
Ja, das ist eine gute Frage. Diese Debatte führen wir ungefähr jedes Jahr aufs Neue. Kommen neue Menschen in unsere Gruppe rein und wollen, dass wir ab sofort nur noch über Signal kommunizieren. Bisher hat es noch nicht geklappt, dass wir da endgültig den Absprung schaffen. Wir haben in der Vergangenheit eben versucht, auf Telegram Kanäle umzusteigen. Es hat projektbezogen funktioniert, zum Beispiel, als wir in der Vergangenheit einen feministischen Lesekreis gegründet haben oder die Kampagne um die Prüfungskommission GEKO an der Uni. Da haben wir relativ große Kanäle aufgebaut. Ich glaube, es ist eben halt eine Frage davon, als linke Gruppe rauszukommen aus der Ecke, rauszukommen eben aus dieser marginalen Umgebung von Leuten, die halt irgendwie Signal auf ihrem Handy haben. Es wird natürlich mehr in letzter Zeit, das ist gut. Aber unsere Generation ist halt eben auf Instagram und darüber wird eben viel kommuniziert, werden Sachen hin und her geschickt, Postings, die irgendwie gut ankommen, die lustig sind. Das wird eben da schnell mal an Freundinnen und Freunde verschickt. Ich glaube, wenn wir diese Stelle nicht besetzen, als Linke und als radikale Linke, machen wir halt einen strategischen Fehler. Genau, aber ich bin da auch offen dafür, ob irgendwann mal ein soziales Netzwerk entsteht, was genauso ja, gut und schnell funktioniert und genau nicht so krank viel Daten sammelt und verkauft.